Etwa die Hälfte des Predigttextes von heute haben wir gerade eben schon gesungen. Es ist der Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht.
Ein Baum ist nur lebendig, solange er wächst. Wem sage ich das? Es kann jedoch sein, dass der Stamm eines Baumes noch eine Weile steht, obwohl er innerlich zum Beispiel vom Pilzzerfall bedroht ist oder geschwächt ist, sodass er früher oder später unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Das gibt es, dass Bäume sozusagen von innen hohl sind. Ich deute das geistlich. Solange ein Mensch in seinem Inneren lebendig ist, wird er bis an sein Lebensende wachsen. Äußerlich vielleicht nicht, aber ganz bestimmt innerlich. Auch durch Schwierigkeiten, durch Krisen und durch Schwachheiten hindurch. Die können geradezu ein Turbo sein für innerliches Wachstum. Gott sei es geklagt. Na, was heißt Gott sei es geklagt? Das wünschen wir uns natürlich nicht, aber hoffentlich erleben wir das oder haben das erlebt im Rückblick auf unser Leben, dass wir sagen können, durch Krisen bin ich gewachsen, innerlich im Glauben, fest geworden, verwurzelt, umso tiefer in der Liebe Gottes. Und das drückt der Apostel Paulus so aus, wenn er im 2. Korintherbrief sagt, auch wenn wir den äußerlichen Zerfall spüren. Den spüren wir alle. Ich sehe mich um, es sind einige Weißhaarige hier. Ich habe fast gar keine Haare mehr. Wir spüren, wir sehen an uns selbst, an anderen, den innerlichen Zerfall, liebe Leute. So ist das. Auch wenn wir den äußerlichen Zerfall spüren, sagt der Apostel, werden wir doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. Es gibt 80-Jährige, die sind innerlich jünger als 30-Jährige. Und umgekehrt genauso. Das meint er wohl. Darum, es gibt kein Leben ohne Wachstum. Das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, Klammer auf. Es gibt eigentlich auch kein Gemeindeleben ohne Wachstum. Warum sind wir davon so weit entfernt? Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Sie beten ja um Wachstum, jetzt in den Wintermonaten eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes und sind da in Prozessen. Aber das ist schon bemerkenswert, finde ich, die Gleichnisse Jesu handeln nur vom Wachstum, wenn ich das richtig sehe. Okay, ein andermal mehr dazu. Es gibt kein Leben ohne Wachstum und es gibt kein Wachstum, es gibt kein Leben ohne Wasser. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Kein Leben ohne Wasser. Das war ja die irre Entdeckung, die gemacht wurde, als die amerikanische Marssonde, vielleicht haben Sie das mitbekommen, die amerikanische Marssonde Phoenix auf dem Mars gelandet war. Und was fanden Sie dort? Gefrorenes Wasser. Wow. Das heißt, es muss da oben also mal irgendwann Wasser in flüssiger Form gegeben haben. Und wo es Wasser gibt, könnte es auch einfache Formen von Leben geben. Und diese Möglichkeit hat die NASA-Forscher geradezu elektrisiert. Kein Leben ohne Wasser. Das lebendige Wasser, das den Durst meiner Seele stillt, ist Gott selbst. Und wie es Psalm 1 sagt, seine Weisung, sein Wort, sein Gebot, sein Zuspruch, das Evangelium, Jesus selbst. Und schon oft habe ich es erfahren, dass mein innerer Durst hier gestillt wird, dass ich Orientierung finde, korrigiert, getröstet werde, mir ein Mutmach oder ein wertvoll Wort geschenkt wird, eine Weisung, eine Zurechtweisung manchmal auch, aber eben geschenkt wird, okay? Diese innige Gemeinschaft mit Gott, die mich von innen wachsen lässt, die ist nicht verfügbar. Sein Geist bewirkt sie. Er lässt Ströme lebendigen Wassers in mir und durch mich hindurch fließen. So ein Baum möchte ich sein, wir alle, hoffentlich. Und nun zwei Dinge, die Wurzel und die Blätter. Als erstes treibt der Keimling eine feine Wurzel nach unten, die ihn fixiert und festmacht. Durch die winzigen Wurzelhaare kann er Wasser aufnehmen. Der Boden gibt ihm Festigkeit und Halt. Ich deute das geistlich. Der Baum sucht das lebendige Wasser nicht in sich selbst. Er ist nicht autonom oder autark. Der Keimling sucht seinen Halt nicht in sich. Die Wurzel gibt ihm Halt. Der Mensch ist sich selbst und er ist sich selbst in sich selbst nicht genug. Wir müssen etwas suchen, was uns im Inneren Halt gibt. Unser Heil liegt nicht in uns selbst, sondern außerhalb von uns. Extranos, hat Luther gesagt, und er fing an zu jubeln. Das ist die reformatorische Entdeckung. Das Heil findest du nicht in dir, sondern außerhalb, in Christus. Deshalb betet Paulus: Gott, der Vater, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke, dass Christus aufgrund des Glaubens in euch wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist. In seiner Liebe wohlgemerkt. Das ist das Geschenk des dreieinigen Gottes, dass er uns in der Taufe, in der Bekehrung, in der Wiedergeburt gemacht hat, sein Geist. Und der Heilige Geist ist es, der das Vertrauen zu Jesus Christus in mir weckt und auch erhält. Sonst wären wir alle heute nicht hier. Er, der Heilige Geist, lässt mich die Worte, die Jesus, liebe Leute, vor 2000 Jahren in einer fremden Sprache, die heute gar nicht mehr gesprochen wird, in Aramäisch. Vor 2000 Jahren hat Jesus Worte zu Menschen gesagt, damals in ganz bestimmten Situationen, an ganz bestimmten Orten, die waren gemeint. Durch den Geist Gottes dürfen wir uns heute angesprochen wissen und fühlen, 2000 Jahre später, und dürfen es hören, persönlich für uns in Anspruch nehmen: Fürchte dich nicht, glaube nur, dir sind deine Sünden vergeben, ich trage dich mit deiner Schuld, mit deinen Ängsten, deinen Sorgen, deinen Zweifeln, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich habe dich geschaffen, du bist gewollt. Ich helfe dir, dass du entfaltest, was in dir steckt, dir zur Freude, anderen zum Nutzen und zum Segen. Steh auf und geh zu den anderen. Das macht mich innerlich stark. Das lässt mich im Mutterboden der Liebe Gottes Wurzeln schlagen. Hier, hier, in seiner Zusage, in seiner Verheißung ruhen meine, ruhen unsere Wurzeln. So. Und das lässt mich zugleich innerlich beweglich bleiben. Wenn ich meinen Standpunkt habe, bleibe ich ja nicht stehen, bildlich gesprochen. Wenn ich fest verwurzelt bin, bleibe ich nicht stehen, sozusagen an einem Ort. Wenn ich diesen sicheren Halt, diesen gewissen Halt habe, brauche ich kein Gespräch mit Andersgläubigen zu fürchten. Okay? Ich gehe mit Konfirmanden in die Moschee bei uns. Da gab es einen Vater, der hat sein Kind, seinen Sohn nicht mitgeschickt. Mein Sohn geht nicht in eine Moschee, der soll Christ bleiben. Liebe Leute, ich brauche keine Angst zu haben, mit Muslimen, mit Hindus, mit Atheisten zu sprechen. Wenn ich weiß, woran ich glaube, wenn ich fest verwurzelt bin in der Liebe Gottes, kann ich meinen Glauben bekennen und sogar von anderen auch noch was lernen. Das kann durchaus sein. Verwurzelt zu sein in der Liebe Gottes macht mich innerlich frei und beweglich. Das lässt mich sozusagen aus mich herausgehen. Jedes Leben, glaube ich, ist nur lebensfähig, wenn es aus sich herausgeht, nicht bei sich selbst bleibt. Nur ein Glaube, der bereit ist, aus sich herauszugehen und sich mit anderen Menschen zu verbinden, zu teilen, wird Leben finden, wirklich. Ich traf ein Ehepaar, die sich bei uns in der Gemeinde, also eben nicht bei uns in der Gemeinde, sondern die wohnten bei uns am Ort, hielten sich aber nicht zu unserer Gemeinde, ich glaube zu gar keiner, fuhren ab und zu mal nach, auf Freizeiten nach Krelingen, fromme Leute dort und lebten so ihren Glauben irgendwie. Ich habe denen gesagt im Gespräch, wie können Sie das tun? Ihren Glauben wie einen Raub für sich allein zu behalten. Wie können Sie das tun, wenn Sie ein lebendiges Christlein sein leben wollen, das abgeschottet von anderen zu tun? Ich bin fasziniert, habe ich gesagt, das geht wohl irgendwie bei Ihnen. Verstehen Sie, man will ja niemandem den Glauben absprechen. Irgendwie kriegen wir alles hin. Aber so hat das Gott nicht gewollt. Fulbert Stefensky, darf ich den hier erwähnen, der Ehemann von Dorothee Sölle, sagte, ich brauche Brüder und Schwestern, Väter und Mütter, Lehrer und Lehrerinnen und Bücher und Theorien, Theorien jetzt im Sinne von Annahmen, Bekenntnisse, Vorstellungen, und ich brauche Geschichten, mit denen ich aushandle, was die Wahrheit ist und was die Wahrheit verlangt. Wir sind Bettler, wir können uns nicht alleine ernähren, trösten und ermutigen. Das stimmt, ne? Wirklich. Ich habe diese Predigt vor 2 Wochen bei uns in der Stephanusgemeinde gehalten. Nach dem Gottesdienst sprach mich jemand an und sagt, über das, was dieser Stefensky oder wie der heißt, gesagt hat, da muss ich nochmal mit dir reden. Das geht so nicht. Wir wissen doch, was die Wahrheit ist. Die müssen wir nicht aushandeln. Ihr Lieben, das wissen wir eben nicht, was die Wahrheit ist. Wir müssen es aushandeln. Deshalb sind wir hier zusammen. Deshalb treffen wir uns in unserer Stephanusgemeinde, treffen sich aus dem Grunde Hauskreise. Warum? Weil wir ja miteinander bedenken, überlegen, durchbeten wollen. Was heißt das denn, Psalm 1, für mein Leben? Was bedeutet das denn, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Was heißt das? Was heißt das? Prüft. Was da sei wohlgefällig dem Herrn? Wie gehen wir mit ethischen Fragen um, deren Beantwortung nicht in der Bibel steht? Sondern das müssen wir aushandeln als Christen. Die gleichgeschlechtliche Liebe, Umgang mit der Schöpfung. Sie als Pastor müssen ja CDU wählen, sagte mir mal jemand. Genau, habe ich auch gelacht. Ja, das ist ja eine christliche Partei. Oder meinen Sie etwa nicht, Herr Pastor? Ja, wie verhalten wir uns in politischen, in ethischen Fragen? Da gibt es unter Christen ja durchaus unterschiedliche Meinungen, ne? Okay. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben, dichtet Paul Gerhardt. Die Wurzeln waren das. Wir kommen zu den Blättern. Die werden die entfaltet der Baum als nächstes. Nicht nur die Wurzeln ernähren den Baum, umgekehrt brauchen die Wurzeln auch die Ernährung durch die Blätter. Ist uns das allen klar? Macht man sich gar nicht häufig jedenfalls klar, finde ich. Aber das ist so, ne? Das ist das sogenannte Zwei-Wege-System. Oder, wir kennen es vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, Photosynthese. Was heißt das? In den Leitungsbahnen des Holzes steigt Saft aus den Wurzeln empor. Der Zuckersaft wiederum läuft von oben in der außenliegenden Bastschicht hinab zu den Wurzeln. Und das nennt man Photosynthese. Wie geht die? Das ist ein irrer Prozess. Da wird Licht mit Hilfe von Farbstoffen, Chlorophyll, der grüne Farbstoff, in chemische Energie umgewandelt. Einfach gesagt. Komplizierter könnte ich es auch nicht sagen, übrigens. Ich finde das irre. Ich finde das, ja, mir fällt gar kein Ausdruck ein. Hier wird Licht, das nicht greifbar ist, das irgendwo überall ist, es sei denn, es ist dunkel. Hier wird Licht in etwas Greifbares, was Kraft gibt, in Energie umgewandelt. Ich deute geistlich, sowas Ähnliches passiert auch im Glauben. Was ich von Gott empfange, soll wie in einer geistlichen Photosynthese umgewandelt werden in meinem Leben, in meinen Glauben nämlich, in die Tat. Manfred Siebert singt in einem Lied, der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst, der sich mitteilt. Ganz genau, ihr Lieben. Das, was Gott mir schenkt, was ich sozusagen wie denn unsichtbar empfangen habe, durchs Bibellesen, durch ein Gespräch, durch das Hören eines Vortrags, einer Predigt, empfange ich etwas. So, und das soll umgewandelt werden, geistliche Photosynthese, in mein Leben hinein, in meine Hände, in meine Füße, in mein Leben, in mein Sprechen. Wie kann das geschehen? Das wäre jetzt die Frage, säßen wir in einer Bibelstunde zusammen. Als ich die Predigt vor 2 Wochen gehalten habe, hat ein Mädchen aus unserer Gemeinde, das in diesem Jahr konfirmiert wurde, dazu ein schönes Zeugnis gesagt. Die ist im Konfirmandenunterricht zum Glauben gekommen, kam ängstlich zum Konfirmandenunterricht und ist Christus begegnet. Hat beten, glauben und hoffen gelernt. Und das hat sie erzählt. Durch die Freizeit, durch das gemeinsame Bibellesen mit unserer Diakonin nach dem Konfirmandenunterricht. So kann es geschehen. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Für mich ist das Gesagte auch ein Gleichnis für das Geheimnis der christlichen Gemeinde. Ja, das war jetzt die persönliche Gemeinde, das war die persönliche Ebene. Wir gehen eine Ebene höher oder tiefer, jedenfalls auf eine andere. Die christliche Gemeinde lebt davon, dass die Einzelnen nicht nur nehmen, sondern auch geben. Am Bild des Baumes deutlich gemacht, die Gabe und Aufgabe der Wurzeln und der Blätter könnte unterschiedlicher, gegensätzlicher nicht sein. Noch einmal, die einen bohren sich in die Erde auf der Suche nach Wasser, die Wurzeln, die anderen tun genau das Gegenteil, die Blätter strecken sich nach oben dem Licht und der Sonne entgegen. Wasser und Licht sind Bilder in der Bibel für die Gegenwart Gottes, für die Gegenwart des Heiligen. Wurzeln und Blätter erfahren das Stärkende unterschiedlich. Die einen sozusagen von unten, die anderen von oben. Die einen durch das Wasser, die anderen durch das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen sagt Jesus, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nimmermehr dürsten. Genauso erfahren Menschen die Gegenwart Gottes unterschiedlich. Sie schätzen andere Dinge, werden von anderen Dingen erfreut, gefordert, überfordert. Es soll an dieser Stelle eine große Vielfalt geben. Diversität ist angesagt in der christlichen Gemeinde. Unterschiedlichkeit, Vielfalt innerhalb einer Gemeinde und auch zwischen Gemeinden. Ich gebe zu, manchmal denke ich als Pastor, ja, warum glauben die nicht alle so wie ich? Dann hätten wir es so einfach. Ich gebe zu, das denke ich manchmal. Ich verbiete mir diesen Gedanken dann. Und das ist kein frommer Gedanke. Die Unterschiedlichkeit, der wohl auch hier unter Ihnen, kann manchmal sehr belastend sein, okay. Aber unterm Strich ist sie doch belebend und etwas Gutes, wenn wir uns gegenseitig von dem Zeugnis geben und mitteilen, was uns im Glauben erhält, was uns froh macht, was uns stützt und auch umgekehrt, worunter wir leiden, was uns den Mut nimmt. Wenn wir da im Austausch miteinander sind, das nicht voneinander verheimlichen, kann das doch unglaublich stark sein. Diversität innerhalb einer Gemeinde, ganz genau, so unterschiedlich wie möglich. Das ist dann manchmal nicht auszuhalten und dann geht es auseinander. Ne? Wir haben im Laufe unserer Stephanus-Kirchengeschichte, ich sage es jetzt mal sehr steil, zwei Kirchenspaltungen erlebt. Da haben sich zweimal Gruppen abgespalten, die dann eine eigene Gemeinde gegründet haben. Das ist so eine christliche Krankheit, finde ich. Dann, okay. Aber können Sie das auch sagen, dass Sie dankbar darüber sind, dass es so viele unterschiedliche christliche Gemeinden gibt? Ich finde das gut. Und sage den Leuten in meiner Gemeinde, sucht euch die Gemeinde, in der ihr euch wohlfühlt, wo ihr geistlich gestärkt werdet, wo ihr mit Jesus in Verbindung gebracht werdet, wo ihr nicht untergebuttert werdet, sondern wo ihr eure Gaben entfalten könnt, in die Gemeinde geht, ob die freikirchlich, evangelisch, lutherisch ist, ach, soll sie römisch-katholisch sein, ist mir auch egal, Hauptsache ihr wächst innerlich und äußerlich vielleicht sogar auch. Gut, dass es diese Diversität im Christlichen gibt. Sie wird manchmal übertrieben, finde ich, und ich staune so manches Mal. Ja, okay. Der Verlust der biologischen Vielfalt hier auf unserem Planet Erde der biologischen Vielfalt wohlgemerkt, ich sage ja nichts Neues, denke ich, hat dramatische Formen angenommen. Ne? Jeden Tag sterben circa 150 Tierarten auf unserer Erde. Das gab es übrigens immer im Lauf der Erdgeschichte, sind immer Tierarten und Pflanzenarten von der Erde verschwunden und es kamen neue. Aber bei den Zahlen, die ich eben genannt habe, hat sich das Artensterben im Vergleich zu früheren Zeiten um das Tausendfache beschleunigt. Genug davon. Andersartigkeit, Diversität ist lebensnotwendig für unsere Erde und für unsere christlichen Gemeinden. Ich lerne am Organismus des Baumes, die Liebe, der Glaube muss sich um des ganzen Willen unterschiedlich verkörpern. Wahre Gemeinschaft beruht nicht darauf, dass wir einander verstehen, sondern dass wir einander vertrauen. Ich gebe zu, ich verstehe vieles nicht, was römisch-katholischerseits so geglaubt wird. Boah, ich habe da meine Probleme. An anderen christlichen Gemeinden auch übrigens. Ich verstehe da einiges wirklich nicht. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ne, wir müssen uns theologisch auseinandersetzen, okay, aber irgendwann sind mal alle Argumente ausgetauscht, oder? Ich sprach mit einem Baptisten vor einiger Zeit und er wollte mit mir wirklich nochmal die Tauffrage diskutieren. Erwachsenentaufe, Säuglingstaufe, Leute, die Diskussion hat so einen Bart. Es ist alles gesagt. Also soweit ich das wahrnehme jedenfalls. Es gibt keine neuen Argumente mehr, die für die eine oder die andere Taufpraxis sprechen. Es ist alles gesagt. Nun lass uns doch, habe ich ihm gesagt, gemeinsam Menschen für Christus gewinnen. Okay? Und wenn sie dann zu euch gehen, ist das gut. Und wenn sie zu uns gehen, ist es, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen besser. Ja. Hauptsache, wir vertrauen einander und reden gut übereinander und beten füreinander und sind füreinander da. Dann macht ihr euer Ding und wir unser Ding. Und wo wir uns begegnen, machen wir vielleicht auch mal was zusammen. Andere Menschen leben und lieben, andere Gemeinden leben und lieben etwas vom Glauben, was ich selbst nicht begreife. Okay, dann sei es so, ja? Blätter und Wurzeln können einander nicht verstehen, doch sie sind füreinander da. In ihrer Unterschiedlichkeit brauchen sie einander. Das ist ihr Geheimnis. Zum Schluss, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Wir fördern hoffentlich ein Suchen nach dem lebendigen Wasser, ein Wachsen in die Tiefe, im Hören auf Gottes Wort. Wir wünschen uns hoffentlich eine Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, ein Wachsen und ein sich Ausstrecken zum Licht hin, in der Erwartung, dass es zu einer Art geistlicher Photosynthese kommt. Und wir wollen hoffentlich den Weg ebnen für ein Vertrauen in Gottes schöpferische Kraft, die sich in großer Vielfalt zeigt. Deshalb trete ich übrigens, und Sie hoffentlich auch, für einen weiten, vielfältigen Gemeindebegriff ein. Da passiert ja einiges, so im kirchlichen Kontext, aus den angelsächsischen Bereichen kommt, Church Planting, Gemeindepflanzen, an Stellen, wo man Kirche gar nicht erwartet. Kommunitäres Leben. Wir machen jetzt unsere Gemeinde nimmt teil am Pro Christ Hoffnungsfest dieses Jahr. Im November sind wir in einem Autohaus bei uns in Bärenbostel, direkt an der B6. tätig. Eine Woche lang wird jeden Abend dort im hell erleuchteten Autozentrum Bibel gelesen, gesungen, gebetet. Es geht uns, und wie ich sehe, ihn hier ja nicht anders als der CDU, als der SPD, als den Gewerkschaften, den laufen die Leute weg. Die Mitgliederzahlen schwinden. Das hat seine demografischen und andere Gründe, und uns geht es in den christlichen Gemeinden nicht anders, oder? Von wegen Wachstum. Dann gehen wir dahin, wo die Menschen sind. Zum Beispiel da, wo sie Autos kaufen. Wir wollen doch teilnehmen an Gottes Mission. Und dies längst am Werk, glaube ich, in unseren Gemeinden, an unseren Orten. Amen.